Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Ja, moin, da sind wir wieder. Und ich würde sagen, heute haben wir eine Episode, die passender nicht sein kann. Dennis, was sagst du? Was erwartet uns heute zu der Episode? So einen Einstieg hatten wir auch noch nicht, merke ich gerade.
Du hast es richtig versaut, das fällt mir jetzt schon mal als erstes ein. Ich würde sagen, mein Hintergrundbild hat schon mal die richtige Farbe. So, in die Richtung würde ich mich jetzt schon mal hier bewegen. Genau, es ist Montag, der 19. Dezember, einen Tag nach einem legendären WM-Finale. Und du hast ganz klugerweise genau, also einen passenderen Gast können wir uns nicht vorstellen. Und es ist nicht Lothar Matthäus.
Aber genau, darauf wollte ich hinaus. Ich meine, wir haben nämlich, also nicht, dass wir nicht Lothar Matthäus haben, aber wir haben heute oder gestern hatten wir das WM-Finale, gestern war Sonntag, WM-Finale in Katar. Und warum wir heute den passenden Gast haben, das werden wir gleich rauskriegen. Erstmal herzlich willkommen, lieber Tobias.
Ja, vielen lieben Dank. Ist mir tatsächlich eine Ehre, heute hier sein zu dürfen. Also großer Fan von eurem Podcast und all dem, was ihr macht und fürs Hobby tut. Ja, und sag ich mal, als Messi-Sammler natürlich auch sehr gehypt vom gestrigen Spiel. Ja. Nach einem emotionalen Auf und Ab, dass das Spiel auf jeden Fall zu bieten hatte, dann am Ende glücklich nach Hause gegangen. Und man freut sich natürlich, sag ich mal, dass natürlich auch die PC dann wertmäßig sicherlich nicht unter so einem Finale gelitten hat. Ja.
So, das ist nämlich sehr interessant. Wollen wir einmal ganz kurz aus deiner Sicht eines richtigen Messi-Sammlers und Fans, kannst du das Spiel nochmal einmal für uns zusammenfassen? Was war da, also der Höhepunkt war das Ende, ist mir klar, aber wo hast du gedacht, oh, jetzt wird's mir unangenehm?
Oder gar nicht gedacht, dass es
unangenehm ist? Nee, also ich muss sagen, also grundsätzlich glaube ich, ist man schon in das Spiel gegangen, wo ich gesagt habe, vielleicht ist Frankreich so rein nominell, so von der Mannschaft vielleicht so der leichte Favorit, ja, also auch wenn ich jetzt, sag ich mal, ein großer Fußballfan bin, so jetzt Argentinien hat zum Teil schon auch Spieler drin, wo man jetzt nicht sofort identifizieren können, in welcher Mannschaft spielen die denn so auf Vereinsebene, ja. Aber ich muss sagen, ich bin dann relativ positiv überrascht gewesen, so dass Argentinien sehr souverän, mit sehr viel Ballbesitz ins Spiel gestartet ist. Und ich habe auch schon, ehrlich gesagt, bei der Nationalhymne, so beim Singen der Nationalhymne gemerkt, so die Argentinier, so die fühlen es gerade einfach mehr. Ja. Und dann sind ja auch relativ früh in der ersten Halbzeit dann gleich die beiden Tore gefallen. Und dann geht man, sagen wir, zumindest mal mit einem guten Gefühl in die Halbzeitpause. Und fairerweise muss ich auch sagen, ich hatte jetzt während des gesamten Spiels nicht so wirklich den Eindruck, dass Frankreich da jetzt nochmal zurückkommen könnte. Und dann, wie so oft bei der WM, kommt dann wieder eine Elfmeterentscheidung und holt die Franzosen natürlich dann total zurück ins Spiel. Und zwei Minuten später gefühlt dann der Ausgleich von Mbappé, wo man einfach auch sagen muss, für einen 23-Jährigen einfach auch eine brutale Leistung, sag ich mal, auch die Verantwortung in so einem Finalspiel zu übernehmen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon das Gefühl, dass das Spiel dann so kippen könnte, weil das gesamte Momentum dann einfach bei Frankreich war. Mhm. Und war dann tatsächlich eigentlich froh, dass es in die Verlängerung ging. Ja. Und dann kann natürlich in so einer Verlängerung immer alles passieren. Ja. Man hat natürlich schon auch gemerkt, so, dass die Argentinier da viel gekämpft haben und viel gelaufen sind, gerade im Spiel, und dann auch schon am Ende ihre Kräfte wirkten. Und dann klar, 110. Minute Messi mit dem 3-2. Und wir haben es in einer relativ großen Gruppe geguckt und dann alle gejubelt. Und pessimistisch, wie ich dann immer bin, habe ich dann immer auf die Euphoriebremse gedrückt. Und keine 5 Minuten später dann tatsächlich der Elfmeter, über den man sich natürlich am Ende streiten kann, aber letztlich für die Dramaturgie des Spiels natürlich perfekt reingepasst hat. Ja, und dann Elfmeterschießen. So sehr ich Kingsley Coman auch mag, tatsächlich war ich gestern nicht unfroh, als er den Elfmeter versetzt hat. Und man schon erahnen konnte, dass die Geschicke dann so in die richtigen, in die Wege gehen. Ja. Aber tatsächlich, sage ich mal, erst nach dem letzten getroffenen Elfmeter war es dann wirklich so, dass man dann sich freuen konnte, weil das Spiel hat einfach zu viele Wendungen gesehen, um da irgendwann mal sicher zu sein. Ne?
Also ich muss sagen, also auch jetzt so als Zuschauer gestern, war ziemlich neu, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen, persönlich. War eigentlich auch so ein bisschen für Frankreich, wobei ich dann gesagt habe, wenn es eigentlich jemand verdient hat, dann ist es eigentlich tatsächlich irgendwie Messi, weil das so, also fürs Team war es jetzt nicht unbedingt so, aber eben aufgrund so, dass ich sagte, das fehlt irgendwie noch, um das komplett zu machen, habe ich es Argentinien gestern sehr gegönnt. Dennis, wie sieht es bei dir aus? Hast du das gestern gesehen, oder?
Ich bin auch relativ neutral ins Spiel auf jeden Fall reingegangen. Ich habe ehrlich gesagt auch die WM nicht so doll verfolgt. Nicht aus Boykottgründen, sondern einfach aus Zeitgründen. Aber ich habe es auch so gesehen. Der Typ hat einfach so viel gerissen, hat so viel versucht und es hat nie gepasst. Und dann habe ich mich auch tierisch für den gefreut. Aber auch für einen neutralen Zuschauer. Du konntest dir ja kein besseres Match wünschen. Also wirklich, da war ja alles dabei. Selbst wenn Leute manchmal sagen, Fußball langweilig, also das gestern, auch Tempo die ganze Zeit, da war ja nie so ein richtiger Durchhänger dabei. Also wirklich, das war echt überragend. Und Mbappé, klar, also abgefahren, wie du sagst, mit 23, also. Der Luka Doncic ist auch so alt, auch krass. Aber was der da auch abreißt, ist auch genauso wahnsinnig. Aber ja, ich hab mich gefreut hinterher. Und dann freue ich mich jetzt aber noch viel mehr über den Gast, ne, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Also, der Lionel, der kommt
Vielen, vielen
auch.
Dank.
Ja, also der Lionel, der ist nett, aber hier, Tobias, das ist ja der richtige Champion.
Das bin ich ganz froh tatsächlich. Ja.
Ja. Wie wird man denn zum Messi-Fan überhaupt? Oder Argentinien-Fan dann ja auch?
Ja, es war so 2004, gerade 18 geworden. Weiß noch, waren wir auf einem Garten-Grillfest und dann kam einer meiner besten Kumpels damals und auch so ein positiv Fußballverrückter, der halt auch tatsächlich die Sommervorbereitungsspiele dann schaut, bevor die Ligen dann tatsächlich anfangen. Und der kam dann, hat neben mich gesessen und hat gesagt, hey, er hat jetzt zwei Spiele von Barcelona gesehen. Die haben da jetzt so einen Jungspieler, also ich, keine 18 Jahre alt, heißt Messi. Phänomenal, also was der an Talent hat und was der auch mit seinen jungen Jahren dann schon auf den Platz bringt. Ja. Und klar, wenn jemand so schwärmt, der eigentlich weitestgehend noch die gleichen Interessen hat, dann guckt man sich das mal an. Und dann muss ich einfach sagen, ja, war ich hin und weg so. Einfach von der Art, wie er Fußball spielt, von der Art, was für eine Übersicht er auf dem Platz einfach hat. Es ist ja nicht nur dieses Tore schießen, sondern einfach auch, und das hat man auch bei der WM zum Teil gesehen, einfach, er spielt zum Teil halt auch Pässe, die sehen andere Spieler einfach nicht. Und sag ich mal, das hat dann, ja. Ja, im Sommer 2004 so seinen Anfang genommen und letztlich dann dazu geführt, dass ich in den letzten ja, 18 Jahren viel zu viele Barcelona-Spiele gesehen habe, wie meine Frau immer sagt. Bei Paris ist es tatsächlich so ein bisschen abgeflacht, aber liegt natürlich auch ein bisschen an Zeitgründen dann mit zwei Kindern. Aber weil ich ihn einfach auch emotional für mich immer mit Barcelona verbinde. Ja. Und natürlich dann beobachtet man natürlich dann auch bei den großen Turnieren. Und wie gesagt, es gab ein Spiel und das war das WM-Finale 2014, wo ich nicht für ihn war. Da musste ich, sag ich mal, ja, mein Fan-Dasein hinter dem Nationalstolz anstellen und da ist er auf jeden Fall dann verdient als Verlierer vom Platz gegangen. Aber umso schöner und umso, ja, wie soll man sagen, ja, chronologisch wertvoller ist natürlich der WM-Sieg von gestern.
Ja. Wie war das für dich, der Abschied aus Barcelona? Also so als Messi-Fan, weil du sagst, du hast ihn natürlich schon emotional sehr mit Barcelona verbunden. War das für dich, ja, ist der nächste gute Club, Hauptsache
Ja, also
so.
tatsächlich, also ist mir tatsächlich schwer gefallen, das wirklich zu glauben und das auch zu realisieren. Ne? Es ist früher mit meinen Eltern schon als kleines Kind immer so in der Region Barcelona im Urlaub gewesen. Also mein erstes Fußballtrikot, das ich mich auch tatsächlich erinnern kann, war damals von Luis Figo noch bei Barcelona und dementsprechend eigentlich schon immer so eine, ja, wie soll man sagen, emotionale Bindung zu Barcelona gehabt. Sag mal, sag mal, mit dem Fußball, den sie natürlich auch über Jahre gespielt hat, war das natürlich auch leicht, weil es wirklich auch Spaß gemacht hätte, teilweise Fußball zu schauen. Aber hätte nicht gedacht, sag ich mal, dass er tatsächlich in Europa nochmal den Club wechselt. Aber ich verstehe auch, dass für ja, einen Spieler seiner Klasse und der natürlich erfolgshungrig ist, der immer das Maximum holen will, die letzten ein, zwei Jahre in Barcelona auch nicht mehr so gewesen sind, dass man sagen könnte, okay, da ist jetzt Erfolg tatsächlich ja, stark vermutbar, sondern es war schon immer so, dass man da gemerkt hat, okay, ja, Madrid hat ihm da langsam den Rang abgelaufen und dann ja, musste man es akzeptieren und ich kann auch verstehen, sagen wir, dass man nach 20 Jahren in einem Verein vielleicht irgendwann auch mal ja, als Mensch vielleicht auch noch mal was anderes sehen will und als Sportler. Er ist ja auch nicht zur schlechtesten Mannschaft gegangen, ja, was nominell da so rumrennt.
Und dass er mit Mbappé in der gleichen Mannschaft spielt, das muss man sich auch mal realisieren. Ne? Die beiden gestern, die da auch so krass gespielt haben, die spielen ja in der gleichen Mannschaft. So, ist
Ja, also
auch.
ich meine, klar, also grundsätzlich hätte ich mir natürlich Marokko im Finale gewünscht, weil ich, sag ich mal, dann
Ja.
deutlich entspannter hätte das Spiel angucken können. Aber so wie ich es ja gerade gesagt habe, vielleicht manchmal für den neutralen Fan oder den neutralen Zuschauer, und wenn es nicht ausgerechnet Messi gewesen wäre, wäre ich das ja auch gewesen, war das sicherlich, sag ich mal, nominell als auch vom Spiel her sicherlich attraktiver wie die Alternative an der Stelle, ja.
Und Messi-Fan und dann ja aber auch jetzt Trading-Card-Sammler. Wie kam da der Einstieg? Wann war da der Übergang? Oder hast du erstmal mit Trikot und so weiter angefangen oder relativ
Nee,
früh
also
schon?
ich glaube, ganz ähnlich wie bei vielen euren Gästen vorher, so schon als Kind wirklich gesammelt. So die ersten Sachen, an die ich mich erinnern kann, die ich gesammelt habe, waren Überraschungseifiguren tatsächlich und von der EM 92 in Schweden so dieses Duplo und Hanuta-Set. So. Und
Ja.
deswegen, alle Kinder haben immer gehasst, mit der Mutter einkaufen zu gehen und ich fand es immer ziemlich geil, weil ich dann die Überraschungseier schütteln konnte, ja, und schauen konnte, dass ich die Figuren rauskriege. Früher konnte man das ja tatsächlich noch, heutzutage ist das ja alles so luftdicht verpackt, dass man da nichts mehr hört. Aber früher ging das und dann zum Teil echt noch auf die Gemüsewaage gerannt, weil es ja dann immer so,
Stimmt.
weil es ja dann diesen Mythos gab, dass sie dann in so einer gewissen Gewichtsrange liegen müssen, so. Und die Mutter hat dann natürlich schön so ihre Gänge durch den Einkaufsladen gezogen und den ja, Familieneinkauf gemacht. Und ich war dann halt in der Süßwarenabteilung und habe dann entweder bei Duplo geschaut, dass ich ja, die Spieler, die mir noch fehlen, also durchlinsen konnte oder halt ja, die Überraschungseifiguren raussortieren konnte. Ja. Und da weiß ich noch, sag ich mal, Karl-Heinz Riedle, das war der mit 92 tatsächlich noch gefehlt hat und da hat es zwei, drei Einkäufe gebraucht oder zwei, drei Chargen, wo der Laden mal seine Duplo wechseln musste, bis der dann irgendwann mal ja, den Weg ins Album gefunden hat. Ja, und dann später mal so kleine Sachen wie Ninja Turtle Sticker und Wrestling-Karten, so, das war ja dann so auch die Hulk Hogan, Undertaker, Bret Hitman Hardside, wo wir auf dem Schulhof dann die immer so Richtung Wand geschmissen haben und der, wo am nächsten an der Wand war, konnte dann quasi die anderen Karten sich ergaunern. Sag mal, war natürlich für die Qualität der Karten suboptimal, ja, aber das Schöne ist also, in dem Kindesalter ist das jetzt auch weniger interessant. Wobei grundsätzlich, sag ich mal, so wie bei dir, Dennis, war ich da schon auch so ein bisschen sehr akribisch und penibel, wenn es um das ganze Sammelthema ging. Also bei mir war schon auch so, die Sticker mussten dann meine Eltern einkleben, weil ich dieses krumm und schief schon mit 6 nicht ertragen konnte. Gell? Und auch die Überraschungseifiguren, die waren immer sehr akkurat und genau dann im Setzkasten oder im Regal. Ich hatte da mit meinem Bruder, der ist ein Jahr jünger wie ich, so in meinem Zimmer ein schönes Regal. Aber das Penible war natürlich auch mein Fluch, weil wenn mein Bruder und ich dann mal Zoff hatten, was natürlich in dem Alter auch das öfter mal vorkommt, dann ist er halt einmal mit der Hand durch die aufgestellten Figuren und wusste, wie er mich da echt zur Weißglut bringen kann, ja? Schon in dem frühen Alter. Und die Geschichten erzählt er tatsächlich heute noch gerne, ja, wie er mich da mit meinem übertriebenen Sammelwahn dann triezen konnte. Ja. Aber so das erste richtige Sammeln, glaube ich, waren dann so wirklich so Anfang, Mitte der 90er Jahre, so die NBA-Karten, so als dann ja, so wirklich ja, NBA fast ja, universell alles beherrscht hat. Ja. Also, und auch bei dem Thema konnten wir uns natürlich dann als Jugendliche auch nicht entziehen. Ja. Und ja, bei uns am Goldberg, also da, wo ich herkomme, da hatten wir tatsächlich auch echt zwei richtig gute Möglichkeiten. Da gab es einen Kiosk, der lag auf dem Schulweg. Der hat natürlich schon früh Upper Deck und Flair-Karten verkauft. Und dann gab es noch einen zweiten Laden, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber der Besitzer hieß Pitts und der hat quasi so für NBA-Fans so ja, den Laden gehabt, der die feuchten Träume beschert hat. So. Also der hat aus Amerika sämtliche Produkte im Sammelkarten, also im Basketballbereich gehabt. Der hat, ja, der hatte den Beckett-Katalog dort liegen, wo du nachgucken konntest, was deine Karten wert sind. Der
Geil.
hatte sämtliche Trikots, Hoodies und Starterjacken von jeder Mannschaft. Und da haben wir unsere Eltern dann das ein oder andere Mal hingeschleppt, um uns dann neu einzukleiden. Weil, klar, ich glaube, wir sind dann versucht, ein bisschen anti-Mainstream zu sein, weil ich glaube, so Chicago Bulls, das hatte ja zu der Zeit so gefühlt jeder so das Trikot. Ja. Und als wir so Fan wurden, war auch so die Zeit, wo Penny Hardaway und Shaquille O'Neal bei den Orlando Magic dann so das Ruder rumgerissen haben und da wirklich für Erfolg gesorgt haben. Deswegen bin ich auch tatsächlich bis zum heutigen Tag Orlando Magic Fan.
Oh, gute Zeit gerade für dich.
Muss man tatsächlich sagen, ja. Also
Kann
natürlich
ich.
zum einen aus deutscher Sicht natürlich auch mega cool, sag ich mal, dass die Wagner Bros dort auch zurzeit echt richtig gut performen. Und ja, auch Banchero, muss man auch sagen, also brutaler Number-One-Pick, ja, mit
Wahnsinn.
dem ja zu Beginn echt keiner gerechnet hat.
Ja.
Aber mittlerweile einfach auch, sag ich mal, die Stats, die er auflegt, ja fast schon historisch sind, wenn man mal die letzten 20 Jahre betrachtet. So
Ja.
seit O'Neal, glaube ich, wieder Orlando Magic, niemand so die 20 Punkte Schnitt über so einen langen Zeitraum hält. Ja. Und
Ja.
mein
Ja,
Bruder dann
top.
aber natürlich, sag ich mal, im Konkurrenzkampf eher Richtung Charlotte Hornets. Da war ja so die Larry Johnson, Alonzo Mourning, Maxi Boggs-Ära. Ja, und von daher, sag ich mal, sind wir uns da dann zumindest auch was zu sammeln, da kommen. Ja, war nicht so in die Quere gekommen. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, am Anfang hatte man, glaube ich, keine so wirkliche PC. Man hat so alle Spieler gesammelt, die man halt dann irgendwie aus der Basket kannte oder aus Inside NBA. Alle Leute, die da präsent waren, hat man halt mal in seiner Sammlung gehabt. Und im weiteren Verlauf muss ich dann sagen, komischerweise hatte ich dann eine PC, die war Grant Hill, also eigentlich kein Orlando Magic. Aber es war natürlich der Spieler, der damals eingeschlagen hat wie eine Bombe, ja, in der NBA und dann auch so als der legitime Nachfolger von Michael Jordan galt, später natürlich auch extrem viel Verletzungspech hatte. Aber darum habe ich dann so meine PC aufgebaut, hatte dann da auch wirklich viele Rookie-Karten und so die bekannten Insatz und konnte, sag ich mal, so die Karten, die ich bis dato so angesammelt habe, da gut, sag ich mal, mit meinen Freunden tauschen gegen Grant Hill-Karten. Und das Besondere an dem Laden war, der hatte damals schon so einen richtig dicken Ordner mit Einzelkarten,
Okay.
die man dann quasi entweder kaufen oder ertauschen konnte. Und das hat natürlich immer geholfen, weil, sag ich mal, die Wahrscheinlichkeit, seinen Wunschspieler aus dem Pack rauszukriegen, ist natürlich deutlich geringer, wie wenn ich es einfach im Ordner aussuchen kann. Ja, und dann kam leider rückblickend für mich die weltverändernde Technologie der Minidisc.
Okay.
Ich wollte nämlich unbedingt einen Mini-Display haben.
Hat sich aus
Und
gut
meine Eltern,
durchgesetzt, auf jeden Fall auch in
ja, würde ich gerade sagen, könnte ich mir heute noch in den Arsch vertreten. So.
den
Wollte unbedingt einen Mini-Display haben. Meine Eltern wollten mir aber keinen kaufen, wahrscheinlich weil mein Vater das Potenzial der Technologie schon erkannt hatte. Und hatte dann einen Klassenkameraden, der einen hatte und ihn mir im Tausch für meine Grant Hill-Sammlung auch angeboten hat. Und ja, den Deal bin ich dann irgendwann mal eingegangen, war zu der Zeit froh. Und wie gesagt, im Nachgang bereue ich es ein bisschen, sagen wir mal so. Ja. Und ich glaube, so danach hat sich dann so dieses Thema Sammelkarten dann auch so so ein Stück weit erledigt gehabt. Und dann ist man in das Alter gekommen, ja, wo dann ja, Mädels feiern, mit Freunden weggehen, dann so ein bisschen einen größeren Stellenwert bekommen hat. Und auch sportartmäßig bin ich dann wieder so ein bisschen zum Fußball zurück, weil es war dann auch so die Zeit, so gerade hier in Stuttgart, ja, so das magische Dreieck, Elber, Balakow, Bubic und dann später auch die jungen Wilden mit Lahm, Kurani, Hinkel, natürlich schon für oftmals positive Stimmung gesorgt haben und man konnte einfach im Freundeskreis einfach zu humanen Zeiten das auch einfach gemeinsam gucken und von daher ist dann mehr so Richtung Fußball geswitcht, das allgemeine Interesse wieder und habe dann eigentlich über viele Jahre wirklich nur noch die Sticker-Alben zu den Großereignissen wie EM, WM gesammelt. Musste aber auch sagen, so, da hat sich natürlich dann auch so mein Penibles dann wieder so negativ wieder gespiegelt, weil ich habe dann immer keinen Sticker eingeklebt, habe immer gesammelt, bis ich alle hatte und habe dann quasi bei jedem Sticker geguckt, welche von den 38.000 Kopien, die man dann hatte, die beste ist, um die dann ins Album einzukleben. So, und dann saß man immer so gefühlt 2 Tage da, um das Album zu bekleben und hat sich gedacht, was ist eigentlich mit dir los? Was machst du da? Und ja, hat sich schon eigentlich an den Kopf fassen müssen. So. Und 2 Jahre später hat man das aber irgendwie wieder vergessen und hat den gleichen Unsinn wieder von vorne angefangen. Ja, und dann 2016 war meine Frau dann das erste Mal schwanger. Und da habe ich gleich gesagt, das muss ein Junge werden, weil irgendwann so mit Ende 20, Anfang 30 kommt man sich da ein bisschen deppert vor, wenn man immer noch in den Kiosk geht oder zur Tankstelle und nach Panini-Stickern fragt. Deswegen habe ich gesagt, ey, es muss ein Junge werden, ich brauche eine Rechtfertigung, um das Zeug zu kaufen. Und hatte dann auch Glück, dass es so gekommen ist. Ja. Und dann 2018 zu unserer ja, glorreichen WM dann in Russland habe ich dann parallel zu dem Sticker-Album auch die Adrenalin-Karten mal gesammelt.
Okay.
So. Und habe dann schon auch wieder gemerkt, so, dass diese Karten einfach so von der Haptik, von der Optik, von den Effekten, die es einfach bietet, einfach nur so eine ganz andere Welt ist. Ja. Und bin dann eher zufällig, wo ich dann online so ein bisschen versucht habe, die fehlenden Karten fürs Album dann noch zusammenzutragen, dann so auf diese High-End-Produkte im Fußballbereich gestoßen, weil das war mir eigentlich gar nicht bewusst, dass es das so gibt, weil tatsächlich bis 2014 gab es das ja auch gar nicht, während das eigentlich so in der NBA ja schon seit den 80er Jahren so gang und gäbe war. Und habe dann aber tatsächlich mal mir so eine erste Karte angeschafft, war aber keine Messi-Karte, weil ich damals noch gesagt habe, ey, mir gibt ein 500 Euro für eine Panini-Messi-Karte. Die haben doch alle eins an der Waffe. Wollte mir aber trotzdem mal angucken, habe mir dann eine Ivan Rakitic Select Autogramm gekauft, im
Okay.
Kroatien-Jersey damals noch. Und war dann einfach wirklich ja, total geflasht, also über die Anmutung also, der Karten und einfach. Ist einfach was anderes wie so ein Sticker, ja. Und habe dann online so ein bisschen recherchiert und bin dann so auf dieses Konzept des Breakings gestoßen, ja, wo ich dann einfach, ja, wo du einfach quasi deine Teams, na, damals waren es noch Teams, mittlerweile sagen wir, sind die Boxen ja so teuer, dass man zum Teil schon Spieler kaufen muss, weil der Spotpreis schon so utopisch hoch wird. Aber fand es einfach klasse, so dass ich mir mein Team aussuchen kann und dementsprechend nur einen Prozentsatz von diesem Produkt bezahlen muss. Mit der Möglichkeit, dann sag ich mal, meine Wunschmannschaft oder meine Wunschspieler zu bekommen. Ja. Und habe dann, glaube ich, so im Spätjahr 2018 dann mich entschlossen, so an meinem ersten Break teilzunehmen. Was hat es damals gekostet? Ich glaube, 200 Euro für ein ganzes Case Gold Standard, Barcelona und Argentinien. Und dann, wie es immer ist, ich meine, Schicksal ist ein mieser Verräter. So, erstes Break, letzte Karte. Bam, Messi-Karte, Autogramm und ja, wie als hättest du 5 Euro in den einarmigen Banditen geschmissen und der schmeißt dir halt einen Tausender raus. Dann bist du plötzlich addicted dazu und dann muss man sagen, ist in den nächsten 2 Jahren viel, viel Geld in das Thema Breaking geflossen. So. Mal mit mehr Erfolg und mal mit weniger tatsächlich. Aber das gehört halt dazu, und ich glaube, Ist auch ganz wichtig, das immer zu verstehen, bevor man sich in so einem Break einkauft, dass man halt auch mal mit keiner Karte nach Hause gehen kann. Und gerade wenn man natürlich dann ja, so einen exquisiten Geschmack hat wie ich, wenn es Messi geht, ja, dann muss man sich auch darauf einstellen, dass man halt in den meisten Breaks ohne Resultat nach Hause geht. Ja, aber ja, dann hat man mal diese Karte dann nach Ostamerika nach Hause geschickt bekommen und dann ist es, sag ich mal, für mich als Sammler, da geht einem einfach das Herz auf, weil man einfach, sag ich mal, die Optik der Karten, das ist einfach ja, super schön. Ich meine, euch muss ich nicht sagen, deswegen seid ihr in dem Hobby unterwegs und ja, interviewt die ganzen Leute.
Weißt du noch, wo du den gebreakt hast oder wo du die gezogen hast, bei wem das war? Gibt es den noch?
Ja, das war bei Soccer Breakers FC, Cyrus. Also ist so eigentlich einer der größten im Soccer-Bereich. Und war auch tatsächlich einer der wenigen, die damals schon alle Videos dann auf YouTube hatten. So. Und man guckt sich dann natürlich mal an. Und bis man dieses Konzept überhaupt verstanden hat, braucht es dann auch eine Weile. Ja. Weil für uns Europäer, so war das ja irgendwie, war das ja nichts, was wirklich irgendwie arg präsent war. Also, also auch mit jedem, den ich dann in meinem Freundeskreis darüber geredet habe, so Breaking, keine Ahnung, das nie gehört, was ist das so? Ja.
Ja.
Und von daher war das auch dann lange der, mit dem ich dann gebreakt habe und so. Und ich weiß nicht, wie weit ihr das kennt und so. Das Problem ist dann halt immer, man breakt dann und hat dann das Gefühl, oh, jetzt habe ich so viel von dem Produkt aufgemacht, irgendwo müssen doch die guten Karten versteckt sein. So. Und dann spreadet man so sein Geld in noch mehr Breaker, um dann gefühlt 50% des Produktes aufzumachen. Aber bei den Printruns, die die mittlerweile haben, ist das ja utopisch. So. So 2018 war das tatsächlich noch deutlich überschaubarer. Mhm. Aber da ist Panini halt natürlich auch eine Gelddruckmaschine, ich meine, die wissen schon auch, was sie machen.
Mhm.
Verständlicherweise. Solange die Leute es annehmen und mitmachen.
Mhm. Um wann kann, also wenn man jetzt auf dein Instagram-Profil schaut, dann sieht man da ja schon sehr, 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 sehr schicke Messi-Karten, die du wahrscheinlich nicht alle in einem Break gezogen hast. Dann bist du irgendwann darauf gegangen, hast die gezielt gesucht oder wie ging es dann weiter?
Ja, ich habe dann irgendwann, ich glaube, das ist dann irgendwann ein einfacher mathematischer Dreisatz. So, ja. wie viel Geld hast du ins Breaking investiert versus wie viele Karten hast du rausbekommen? und dann mal hochgerechnet, wie viele Karten kann ich auf eBay und dann zum Teil natürlich auch noch in perfekter Kondition kaufen für das gleiche Geld. Und dann muss man einfach sagen, wenn man das wirklich aus einer Sammelleidenschaft macht, so wie ich das mache, dann kann man nicht breaken, sondern dann muss man Einzelkarten kaufen, die man einfach persönlich interessant findet, optisch schön findet oder sagt, die sehe ich als Investment. Ja, weil es ist natürlich was anderes, wie wenn ich jetzt Waldemar Anton vom VfB Stuttgart sammle. So, da muss ich nicht drauf spekulieren, sag ich mal, dass das irgendwann ein Investmentfall wird. Aber tatsächlich, Messi-Karten sind so teuer, sag ich mal, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich zahle 3.000 Euro für eine Karte und mir ist es morgen egal, ob sie noch die Hälfte wert ist oder gar nichts. Das muss einem auch bewusst sein. Und ich glaube auch, tatsächlich bedarf das auch immer einer gewissen Recherche und einem gewissen Aufwand, um zu wissen, wie viel ist man oder sollte man bereit sein, für eine Karte XY auch tatsächlich auszugeben. Ja.
Hast du jetzt nach dem Finale mal geguckt heute, sind die Kartenpreise hochgegangen? Haben alle Leute, weil sie so begeistert waren, irgendwelche Messi-Karten gekauft?
Ja, also tatsächlich gestern Abend nach dem Spiel war tatsächlich Frau, Baby und Kleinkind waren alle so müde, dass sie irgendwie alle fast in den Tiefschlaf gefallen sind. Da habe ich gedacht, ach, die Zeit kann ich ja mal sinnvoll investieren und guckst nach Messi-Karten. Nee, und hab dann tatsächlich mal geschaut und tatsächlich, sag ich mal, das World Cup Prism ist ja quasi so jetzt gerade das aktuelle Produkt und auch das, wo grundsätzlich durch die WM natürlich immer den meisten Hype erfährt. Und ja, die Base-Messi-Autogramme, die da zum Teil davor zwischen 1.500 und 2.000 Dollar weggingen, wurden gestern Nacht regelmäßig für über 4.000 Dollar.
Okay.
verkauft auf eBay tatsächlich. Also ist natürlich jetzt, sage ich mal, auch ein Phänomen der nächsten ein, zwei Wochen, sage ich mal, dass wahrscheinlich die Preise da um 100% steigen.
Ja.
Aber insgesamt, sage ich mal, wird es sicherlich ja, nicht dazu beitragen, sage ich mal, dass es mir das Sammeln insgesamt angenehmer gestaltet. Ja.
Wollte gerade sagen, also fragen, ist es jetzt, genau, ist wahrscheinlich jetzt der negative Part wahrscheinlich für dich, oder?
Ja, definitiv, klar. Die Sache ist ja, es gibt natürlich auch viele Leute im Hobby, ja, ihr wisst es selber, die einfach nur partizipieren, um dann halt Karten schnell wieder zu flippen, um da halt das schnelle Geld zu machen. Ja. Und wenn die natürlich dann an die Messekarten kommen, dann wird dann natürlich auch immer der Höchstpreis angesetzt. Ja. Und von daher macht es natürlich schon schwierig, zum einen mit denen in eine Konversation zu gehen, um dann natürlich auch den Preis auf ein ja, angemessenes Level zu verhandeln. Und zum anderen wollen die natürlich nur ihren Gewinn maximieren. Ja, und das widerspricht natürlich, sag ich mal, dem, was ich als Sammler will. Ja. Wie gesagt, ich möchte natürlich kein Geld verschenken, gar keine Frage. Aber mir geht es jetzt nicht darum, bei den Karten, die ich verkaufe, ja, wenn ich dann doch mal ein Produkt auch mal da den Gewinn zu maximieren. Und ich glaube, sag ich mal, in der Socko-Community weiß auch jeder, sag ich mal, dass ich da wirklich auch mal lieber eine Karte einfach für weniger abgebe. Und alle sind glücklich. Aber auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass das Prinzip, das ich da lebe, natürlich bei Messi-Karten nicht möglich ist, weil das sieht natürlich jeder als Jackpot. Und verständlicherweise, ich glaube, gestern hat er bewiesen, dass er der beste Fußballer der Welt ist. Und dass da jeder natürlich seinen Schnitt machen will, das muss jedem, der natürlich Messi sammelt, unterm Strich auch bewusst sein.
Das würde jetzt für dich auch nicht irgendwie, oder hast du schon mal eine Messi-Karten aus irgendwer, weil du eine andere wolltest, verkauft? Würde das für dich überhaupt in Frage kommen, zu sagen, okay, jetzt sind die ja
Ja, also ich habe
100%
tatsächlich mal, also es, ich habe tatsächlich mal, und das ist auch noch gar nicht so lange her, eine Messi-Karte verkauft für einen sehr, sehr hohen fünfstelligen Betrag tatsächlich auch. Also wahrscheinlich eher mehr am sechsstelligen als am fünfstelligen, ja. War
Wahrscheinlich,
aber auch
weißt du
eine
nicht mehr so
gute
genau, ne?
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich,
Wahrscheinlich.
weiß ich, also ich kann mich kaum erinnern.
Ja, man darf ja nicht über Zahlen reden. Das geht ja nicht, darum geht es ja nicht praktisch nicht. Ja. Aber natürlich ist es natürlich so, wenn man dann natürlich mal
89.000
guckt.
Euro.
Aber faktisch ist es natürlich so, dass man natürlich für Messi-Karten schon viel Geld ausgibt und da natürlich sicherlich auch mal das eine oder andere Ersparte angreift, weil man sagt, das ist ja ein Investment und es rentiert sich irgendwann. Aber das Angebot für die Karte war unterm Strich dann einfach so gut, dass ich auch mal gesagt habe, damit meine Frau auch mal wieder abends ruhig schlafen gehen kann und nicht Angst haben muss, dass, wenn Messi das WM-Finale nicht gewinnt, wir ja, nach Brot und Wasser fragen müssen, dass man das halt mal wieder alles ausgleicht, um da einfach für sich dann auch einfach wieder ein bisschen ruhiger schlafen zu können. Ja. Gar keine Frage. Also, wie gesagt, so eine. Die durchschnittliche Karte liegt halt weit über dem, was man eigentlich monatlich sich an Limits setzen sollte, was man für sein Hobby ausgibt. Ja. Sag mal, ich habe jetzt sicherlich keinen schlechten Job, aber es ist nicht so, dass ich jeden Monat 2.500 Euro für Sammelkarten rausknallen kann. Ja. Und von daher, sag ich mal, muss man halt irgendwann mal die Tanks, die man geleert hat, auch wieder füllen, um da ruhig zu schlafen. Und das habe ich schon auch gelernt, das Hobby soll ja am Ende Spaß machen. Und wenn es dann auch beim Breaken irgendwann einen dann frustriert, wenn man so viel Geld verloren hat und keinen Return hat, dann verliert man den Spaß an der Sache. Und gerade bei dem Hobby ist es quasi die Gegendefinition von dem, was es sein sollte.
Wie groß ist deine Sammlung bei Messi-Karten inzwischen? Also kannst du das sagen oder führst du da Liste?
Also ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich so 15 Autogramme, habe aber auch schon tatsächlich mal zwei, drei Autogramme gegen eins getauscht. Ich finde so diese On-Card-Autographs, finde ich persönlich, haben einfach so einen persönlichen Charme, weil der Spieler so die Karte tatsächlich in der Hand gehabt hatte. Wobei bei Messi ist man sich da nicht so ganz sicher, weil da gab es ja mal den Skandal, dass sein Bruder viel unterschrieben haben soll.
Nee. Und die Mutter von Luka Doncic, die kann wahrscheinlich auch die Messi-Unterschrift, ey.
Ja, es sind immer die guten Spieler,
Ja.
die anscheinend was zu verbergen haben. Aber ich habe es dann auch tatsächlich mal bei mir verglichen. So, also es gibt schon also gravierende Unterschiede zum Teil bei den Autogrammen, wo du sagst, normalerweise ist es untypisch, sag ich mal, dass einer eher nach rechts geneigt unterschreibt und dann, sag ich mal, beim nächsten Autogramm in die komplett entgegengesetzte Richtung. Ja, aber ansonsten sind beim, sag ich mal, ich versuche natürlich schon, wie soll man sagen, die Sachen zu graden. Ich denke mal, so gegradete Karten sind sicherlich so 100 bis 150
Okay.
Messi-Karten. Aber ich habe auch tatsächlich für meinen Sohn so ein Buch angelegt, wo ich so diese meine ganzen Base-Karten drin habe, auch so von früher von Match-Attacks, zum Teil Sticker. Karten, die jetzt nicht super wertvoll sind, aber so ein bisschen so die verschiedenen Produkte zeigen, die verschiedenen Jahre, seine verschiedenen Stationen. Da kommen wir, glaube ich, schon so auf knapp 200 Karten. Aber fairerweise muss man natürlich sagen, wenn ich da euren früheren Gast über Detlef Schrempf oder sonst was überhören, sag ich mal, die Prozentsatz oder den Prozentsatz an Vollständigkeit, was Messi-Karten angeht, ist zum einen finanziell gar nicht darstellbar, als natürlich auch durch so viele Produkte, die es mittlerweile gibt, einfach auch nicht wirklich schön. Es gibt zum Teil auch Produkte und On-Demand-Karten und weiß der Geier, so schnell kann man gar nicht realisieren, was es da alles gibt. Und dann ist schon das nächste wieder draußen. Ja. Ist zum Teil, Wahnsinn geworden, was sich da in den letzten ein, zwei Jahren getan hat, was da produktseitig rauskommt. Also da melken sie die Kuh Panini, sowohl als Tops natürlich gewaltig, muss man sagen. Ja.
Ich habe gehört, dass Panini jetzt demnächst mit einem neuen Mini-Display rauskommt.
Ja, also wenn das so wäre, dann wäre ich schon geneigt, alle Messi-Karten mitzugeben. Ja. Ich glaube nach wie vor an die Technologie, muss ich sagen. Ja.
Was ist Streamen, gell?
Minidisc wird sie noch. Liebe Leute, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen, Minidisc war mal eine richtig gute Idee. Ich hatte auch nämlich einen Minidisc-Rekorder, glaube ich sogar. Nee, Player.
Ja, genau. Das konnte man da sehen. Man konnte damit auch aufnehmen,
genau.
Tatsächlich. Ja.
Genau, und da musste man an der Minidisc aber, glaube ich, so ein kleines Ding so zur Seite schieben. Oder war das nicht wie so eine Art Kopierschutz? Wenn das nach links geschoben war, konntest du nichts aufnehmen?
Das kann sein, ja. Das kann sein.
Irgendwie
wobei ich das wahrscheinlich sag mal aus Grund meines schlechten Tausches verdrängt habe. Ja.
aber das war, genau, dann eine Zeit lang war das so, oh geil, geil. Und dann war aber auch ganz schnell, nee, irgendwie nicht so geil.
Ja, da kamen relativ schnell MP3s dann auch, oder?
Aber ja, also ich wollte gerade sagen, ich habe das, glaube ich, das war damals, bevor ich das erste Mal nach Amerika gegangen bin. Und mein Kumpel, sein Vater war Expat bei Mercedes-Benz, und habe dann 5 Jahre in Amerika gearbeitet und dann bin ich darüber gegangen, hatte, glaube ich, den Mini-Display dabei. Also das Ding hat schon auch die Welt gesehen. Aber als ich dort angekommen bin, hat mein Kumpel mir dann relativ schnell Napster gezeigt. Und Napster war ja dann so das Ende aller Walk-Disc und natürlich auch Mini-Display. Ja,
stimmt.
Mini-Disc. Da müssen wir gucken, mal direkt mal. Wie es da bei eBay aussieht. Ja, gibt es noch ein, zwei.
Gibt es noch ein, zwei?
Ja, ein, zwei kannst du noch kriegen.
Ja, sehr gut.
Geil, ey, Minidisc.
Die können alle ins Museum, muss man tatsächlich sagen. Ja.
Aber wirklich, ey, stark. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgewichen vom Thema.
Hast du gesagt, genau, gibt es massig, dass man da eigentlich nicht auf komplett gehen kann, aber okay. Wie suchst du deine Karten aus, so wo du sagst, die will ich jetzt als nächstes oder einfach, was dir so in die Hände fällt? Oder
ja, also grundsätzlich, sag ich mal, ist es tatsächlich das, was mir gefällt, dass ich sammle. In letzter Zeit ist es ein bisschen leichter geworden tatsächlich, sag ich mal, weil ich nicht so ganz auf dieses Paris-Zeug stehe. Das heißt, da ist habe ich mehr Zeit, mich auf die Produkte zu konzentrieren, die ich dann auch tatsächlich schön finde. Ich finde jetzt die Prism-Serie grundsätzlich von der Optik her super schön. Habe auch ein, zwei Hobbyboxen selber aufgemacht, war von der Qualität ein Stück weit enttäuscht. Und da tue ich mich tatsächlich dann noch schwer, so Karten zu kaufen, die nicht gegradet sind, weil die Summen, die die Kollegen da verlangen, sind natürlich wirklich horrend. Und wenn du dann natürlich eine hast, die viele Kratzer hat, die dann Fingernägelabdrücke hatte ich zum Teil bei mir in den Boxen drin, dann wirst du die Karte nie wieder für das los, für was du sie gekauft hast. Und da kommt dann halt wieder so mein kleines penibles Wesen zum Vorschein. Wenn es dann so eine PSA 8 oder so wird, das befriedigt mich dann auch tatsächlich irgendwie nicht so.
So ist der
Neun
Anspruch schon,
oder
ja?
zehn sollte schon sein,
Okay.
Also das ist dir schon wichtig? Also ist es dir grundsätzlich wichtig, dass du deine Karten alle gradest oder und dann auf 10 oder ist es gehst du
ja.
nur um bestimmte Karten, wo du sagst, die lasse ich graden?
Nee, also mittlerweile versuche ich tatsächlich, wenn ich Karten kaufe, die in der 10 zu kaufen, weil ich persönlich glaube, dass durch die Vielzahl der Produkte, die heutzutage einfach dann auf dem Markt sind, nur noch eine PSA 10 tatsächlich wertbeständig ist, ja? Weil es gibt einfach so viele Alternativen. Wieso sollte ich dann eine Karte nehmen, sag ich mal, die auf der einen oder anderen Weise irgendwelche Mängel hat? Und bin mittlerweile auch dazu übergegangen, tatsächlich auch meine Karten, die ich früher fand, ich grade total schrecklich. Am Anfang habe den Sinn nicht so wirklich verstanden. Aber mittlerweile muss ich sagen, zum einen aus, ja, wie soll man sagen, Schutzgründen, einfach damit die Karte gut isoliert und ja, geschützt ist, ist es gut. Und natürlich aus werttechnischen Gründen ist es auch einfach wichtig. Aber ich mache es immer so sukzessive, weil ich dann natürlich auch ein kleiner Schisser bin. Ja. Dann halt irgendwie mal 20 Karten dorthin zu schicken mit ja, XYZ Euro an Wert, da ja, würde mir schon das Herz bluten, wenn da was verloren geht. Ja. Und es ist halt nie ausgeschlossen. Ja. Ich hatte jetzt vergangene Woche für $800 auf eBay eine Karte gekauft, habe die zu einem Kumpel in Amerika schicken lassen. USPS sagt, delivered und nichts im Briefkasten gewesen. Und bei dem Kumpel war es mit vier anderen Karten an dem Tag auch so.
Ja.
Dann sagt man eBay, pass auf, ich habe die Karte nicht bekommen. Dann sagen die USPS, hat gesagt, delivered, du bleibst auf deinem Geld sitzen. Und von daher sagen wir, bei diesem Thema Grading und natürlich dann immer die Karten über den großen Teich zu schicken, da gibt es einfach Potenzial, dass da was schief geht. Und deswegen versuche ich da so ein bisschen Risikominimierung, indem ich dann einfach so ein bisschen gestaffelt die Karten hinschicke, dass wenn was passiert, ich nicht suizidgefährdet bin, weil meine Frau
Nee, wenn deine Frau dich
damit
umbringt, ist
schläft.
das kein Suizid, mein Freund. Da brauchst du keine
Ja,
Sorgen
aber
machen.
da, sag ich mal, die würde mir so die Hölle heiß machen, dass das wahrscheinlich der angenehmere
Psychisch.
Ausweg
Ja, genau.
wäre. Weil wenn dann so viel vom Portfolio verloren geht, sag ich mal, alleine schon die eBay-Beichte war, ja, suboptimal. Aber ich muss ja auch verstehen, gehört
Aber
dazu.
ach, okay, und dann war, damit war der Konflikt sozusagen erledigt. Es gibt nichts zu machen bei eBay.
Ja, also da war dann
Tobias.
einfach
Müssen wir Tobias nochmal anrufen?
USPS.
Ja.
Ah ja, genau, der Kollege von eBay. Ja,
Ja.
da muss man tatsächlich mal nachfragen. Grundsätzlich kann ich es natürlich verstehen, solange
Tobias.
da jemand sagt, delivered, dann gehe ich erstmal davon aus, dass der Empfänger die Karte erhalten hat, was in dem Fall nicht, in diesem Fall jetzt nicht so gewesen ist. Da vertraue ich auch meinem Kumpel zu 100%, weil der hat für mich schon mit Karten hantiert, die ein Vielfaches an Wert hatten. Und von daher muss man das jetzt einfach so akzeptieren. Und,
Ja. Ja,
aber das ist
USPS
natürlich, sag ich
ist
mal,
geht so halt auch, ne?
ja, das ist
Ist
schwierig.
nicht so
Ja.
geil.
Und, aber sag ich mal, das ist natürlich insgesamt so der Wermutstropfen an dem Hobby, gerade als Europäer.
Ja.
Ein Großteil spielt sich einfach in Amerika ab. Ja. Und das muss man auch verstehen, glaube ich, wenn man dieses Hobby anfängt. Und dass man da natürlich immer an gewisse Dienstleister gebunden ist, die einem halt die Pakete von A nach B bringen und dann halt auch wieder zurück. Das ist halt einfach so. Und ich kann auch verstehen, dass der ein oder andere sich damit extrem schwer tut. Ja. Weil fairerweise muss man ja auch sagen, wenn da jetzt eine 5.000-Euro-Karte drin ist, dann kann ich, sag ich mal, die nicht mit 5.000 Euro deklarieren, weil sonst zahle ich halt 1.000 Euro Einfuhrzoll. Und dann wird das Hobby unfinanzierbar. Ja?
Ja.
Von dem her, unabhängig davon, sage ich mal, dass man eh von der Versicherung niemals den tatsächlichen Wert zurückkriegen würde, sondern da ist wahrscheinlich bis maximal 500 € und dann war es das.
Ja.
Da besteht ja, also ich meine, kennst du ja, dann, du machst ja mit Chip by Card etc., auch da gibt es immer am Ende gewisse Risiken, wobei grundsätzlich muss man sagen, bis auf den einen eBay-Vorfall habe ich jetzt in den letzten 4,5 Jahren total Glück gehabt, ja. Aber
Ah, cool.
da gibt es auch Leute, die ich kenne, die da schon öfters Pech hatten. Ja.
Ich habe ja gestern bei Markus mitgemacht, bei seinem Wok-Ding da. Bin ich auch mal gespannt, ob ich da meine Ware kriege. Also,
Heute rausgegangen, wenn denn,
ja, ja,
übermorgen.
ja. Ich habe morgen Status zugestellt und nichts gewesen wieder, ne? Bin ich mal
Aber
gespannt, mein
das ist
Freund.
ja, also zumindest, ich weiß ja nicht, irgendwie, deswegen kam mir das jetzt gerade normal, also jetzt nicht bei allen, aber so gerade bei höherwertiger Post, hast du ja schon zumindest jemanden, der unterschreibt, oder? Hast du das in Amerika nicht, dass die dann sagen, okay, ist zugestellt, aber es ist halt auch unterschrieben
Es
von,
gibt ja auch
ist es
Einwurf
dann.
einschreiben, sowas, ne? Die Form gibt es da drüben auch,
Ja,
glaube
das kommt immer drauf an, sag ich mal. Es gibt da natürlich verschiedene Serviceklassen, wie es
ich.
das bei
Ja.
uns auch gibt, ja. Und grundsätzlich ist es natürlich auch so, sag ich mal, wenn ich jetzt eine Karte von Pennsylvania nach New Jersey schicke, dann habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock, 50 € dafür zu
Ja.
latzen, damit die Karte da hin und her transportiert wird, ja. Und die, ehrlich gesagt, so, wenn jemand die wirklich eingeschmissen hätte, ja, dann wäre die Karte auch im Briefkasten gewesen. So. Entweder ist da was total verschütt gegangen und man hat es irgendwo falsch eingeworfen, oder ja, ein Postbote ist jetzt auch neu im Hobby. Ne? Und grundsätzlich kann dir das natürlich das Gleiche passieren. Er sagt dann halt, ja klar, hier eine schöne Unterschrift, warst du. Aber
Ja,
ja,
kann
war
passieren.
natürlich erstmal schade, auch dass, sag ich mal, eBay da so rigoros geantwortet hat. Ja. Also ich habe dann den Case eröffnet und das hat gefühlt keine 5 Minuten gedauert, sag ich mal. Mit der Antwortgeschwindigkeit hatte ich natürlich bei einem Unternehmen wie eBay gar nicht gerechnet, wo dann kam Case closed, Tracking shows delivered, you will not get
Frohe
refund.
Weihnachten.
Okay. Danke. So, und aber muss man unterm Strich mit leben, ja?
Ja.
So ist es.
Gibt es denn eine Karte? Also ich habe gerade mal nebenbei so ein bisschen über dein Instagram-Feed. Also
Ja.
da müsst ihr unbedingt wahrscheinlich ja nur einen Ausschnitt aus dem, was bei dir da so rumliegt. Aber eine Karte ist so Immaculate mit dem schönen hellblauen, weißen Two-Color-Patch auf 5 mit Unterschrift, die
Fünf.
ist schon zum Beispiel sehr, sehr schick. Gibt es so eine Karte, wo du sagst, muss jetzt gar nicht vom Value sein, kann natürlich, wo du sagst, die habe ich, es bedeutet mir besonders viel, oder finde ich besonders schön, oder
Ja,
gibt es
es
da
gibt
keine?
ist natürlich, sag ich mal, die Gold Standard, das ist die 9 von 10, die Gold Medals, die müsste relativ weit unten anzusiedeln sein oder im Instagram-Account zu finden sein. Das war natürlich so die erste, die ich dann in diesem Break gezogen habe. Das ist eine, die ich nicht hergeben würde, weil das für mich so, ja, der Anfang vom Ende war. Weil man ist dann schon sehr gefangen und dann ist es die hier, sag ich mal, die für mich schon auch besonders ist. Das ist dieses Historic Ticket.
Red Eis, sehr
Das
schick, ja.
ist ja auch, sag ich mal, aus dem NBA-Bereich und aus dem Football-Bereich von Contenders schon auch ein sehr bekanntes Produkt und war dann, glaube ich, 2019 zum ersten Mal in Chronicles dabei und war dann so die erste Messi, wo ich gesagt habe, mit diesem Cracked Ice, das war so eine Karte, die ich unbedingt haben wollte. Jetzt gibt es davon nur 23 Varianten und dann nur 7 Mal in PSA 10. Dementsprechend hart ist die natürlich dann auch zu finden. Und ja, ich bin sehr froh, die dann jetzt dann vor 2, 3 Monaten in die Sammlung aufnehmen zu können. War übrigens ein Teil dieses Deals mit der Karte, die ich da für den großen Betrag verkauft hatte.
Okay. 89.000 Euro.
89.000 € minus X. So viel war es nicht, aber tatsächlich, und sag mal, ich kann den Sammler jetzt nicht namentlich nennen, aber da, sag ich mal, das ist auch ein
Markus
Messi-Sammler, der.
Messer. Nee, leider nicht. Leider nicht.
Also ich bin bei dem reingekommen und habe dann mal eine Messi-Sammlung gesehen, wo ich sage, out of this world, also Wahnsinn. Also er hat mir auch, er hat auch tatsächlich zugegeben, dass er einen ja, sehr, 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 sehr hohen sechsstelligen Betrag allein 2022 ausgegeben hat, um Messi-Karten in seine Sammlung aufzunehmen. Aber da wird einem, wie soll ich sagen, als Autonomalsammler dann auch schon seine Grenze aufgewiesen, wenn man einfach sagt, das ist ein, ja, was soll man sagen, das sind einfach Werte, aber natürlich auch Karten, die man ja, auf eBay oder auf Golden oder auf PVCC sieht und sagt, ey, das ist wirklich so eine Quellcard. Aber wenn man dann einfach, sagen wir mal, die Preise hinter sich, dann muss einem auch schon noch realistisch sein, dass es eher ins Bereich der Mythen gehört, dass man die selbst mal besitzt. Aber die bei dem Kollegen dann einfach mal in so einer Vitrine dann auch zu sehen, sagen wir mal, das ist als Messi-Sammler dann schon einfach auch, und auch, das ist auch ohne Neid gesprochen. So. Ich finde auch in dem Hobby muss man auch einfach gönnen können. So. Ist einfach schön auch, dass jemand auch die Muße besitzt und natürlich auch die finanziellen Mittel, so eine Sammlung zusammenzutragen. Ja. Gar keine Frage. Und ja, von daher war das eine der Karten, die in diesem Deal inkludiert waren und wo ich tatsächlich auch froh bin, die bekommen zu haben. Und auch die wird in der Sammlung bleiben. Ja. Aber insgesamt, ja, ich glaube, das ist natürlich auch das Schöne im Hobby. Jede Karte hat irgendwie eine gewisse Geschichte. Ob du darüber jetzt bei den Trade-Verhandlungen so jemanden kennengelernt hast, aus Spanien oder aus Chile oder aus China, den du so niemals getroffen hättest, mit dem du so nie in Kontakt getreten wärst, wo sich dann über Jahre dann auch tatsächlich dann Freundschaften bilden. Ja? Also ich war auch mal vor einem halben Jahr einfach mal nach Barcelona geflogen, um dort eine Karte zu kaufen. Ob sich das finanziell gerechnet hat, dafür nach Barcelona zu fliegen, aber einfach den Kollegen, mit dem ich schon viele Deals gemacht habe, dann einfach auch mal persönlich zu treffen, mal einen Kaffee zu trinken und zu quatschen und ein bisschen durch Barcelona zu spazieren, war einfach eine tolle Sache. Ja. Und auf der anderen Seite genauso, wenn ich sag ich mal, dann die Nächte mir um die Ohren gehauen haben, um diesen Break zu sehen, der dann halt ja, 3 Uhr nachts mitteleuropäischer Zeit anfängt und dann 3 Stunden später dann irgendwann sein Ende findet und das quasi mit dem eigenen Geschäftsbeginn einhergeht, dann sind das ja schon auch Sachen, sag ich mal, an die man sich meistens dann auch gern zurückerinnert. Und das Gleiche, sag ich mal, auch die Cardshows. Also ich war auch in München, tatsächlich muss ich sagen, ich war mit beiden Kindern und der Frau dort, deswegen war es ein bisschen unentspannt, weil so durch die Gänge zu kommen, durch das viel, durch echt viel los war, war zum Teil schon schwierig. Man hatte dann auch zum Teil Angst, den Kleinen so ein bisschen aus den Augen zu verlieren. Aber trotzdem einfach auch Leute zu treffen, ich habe es ja auch schon angesprochen, die man oftmals einfach auch visuell noch nie gesehen hat. Ja. Gefühlt weiß man alles über ihr Leben, weil man schon alles über WhatsApp, Instagram und Facebook Messenger ausgetauscht hat, aber man hat sie noch nie persönlich getroffen. Ist super schön, dementsprechend. Und ich war auch mal in Dallas auf einer Cardshow, jetzt nicht auf der großen, aber meine Schwägerin wohnt dort, in Austin tatsächlich. Und ja, da merkt man natürlich auch, sag ich mal, dass das einfach eine ganz andere Welt momentan noch in Amerika ist. Aber ich glaube, dass wir in Europa da insgesamt auf dem richtigen Weg sind. Zumindest uns auch eine Kultur anzueignen, wo einfach diese Cardshows einfach einen regelmäßigen ja, Platz im Jahreskalender finden.
Das glaube ich auch.
Ja. Also, ja, und ich freue mich dann auf die Cardvention etc. Und wird, glaube ich, alles coole Veranstaltungen.
Ich habe, wo du es gerade erzählt hast, ne, da ist mir nämlich eingefallen, ich folge schon sehr, sehr lange einem auf Twitter, den du 100% wahrscheinlich auch kennst, weil das kam mir gerade, wo du es mit den Deals erzählt hast und der mir seine Sammlung erzählt hat, weil dem seine Messi-Sammlung ist, glaube ich, einmalig, korrigiere mich, Damian Oliveira heißt der gute Mann und der ist irgendwie Messi Largest PC. Und der hat, also der hat irgendwie, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der, das, was er da immer zeigt, auch anscheinend ihn schon ein paar Mal getroffen hat und so. Damian Oliveira, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Team Drop heißt das. Kennst du den?
Team Rod?
Team Drop nennt sich das der Typ. Ich weiß gar nicht, ob man den hier mal zeigt. Sieht man das hier? So. Hier. Damian Oliveira heißt der Gute.
Ja, ich glaube, ich kenne ihn, aber ich kenne ihn, glaube ich, über sein Instagram-Account. Ja, es gibt dort.
So sieht er aus, vielleicht erkennt man das so ein bisschen. Hier.
Ja. Also es gibt tatsächlich verrückte Messi-Sammler auf der Welt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab. Auf der anderen Seite natürlich für mich auch Shame. Ich bin einfach 4 Jahre zu spät wieder ins Hobby eingestiegen, weil diese Zeit zwischen 2014 und 2018, wo ich eingestiegen bin, die kannst du als Sammler nicht mehr aufholen. Weil dort einfach die absoluten Trail-Karten für zum Teil Schnäppchenpreise über den Ladentisch gegangen sind, die heute einfach Faktor 20, 30, 100 wert sind und die heute noch zu kriegen geht nur, sag ich mal, wenn du mit Jeff Bezos verwandt bist. Ja. Ist einfach Faktor so, ja. Ja, also ich kenne einen Freund in Berlin, der hat eine 2017 Chrome Messi. 2017 war das erste Mal, dass es Chrome im Fußballbereich gab. Den Retrofactor auf 5 nummeriert. Für 35 Euro auf eBay gekauft.
What?
Und tatsächlich jetzt vor kurzem ein Angebot abgelehnt über, lass mich lügen, 85.000 Euro. Und da musst du einfach sagen, die Wertentwicklung von vor 2018 hat sie gekauft, bis jetzt 4 Jahre.
Krass.
Und die kannst du einfach nicht mehr aufholen. Ja? Weil, und da geht es natürlich bei vielen Karten so. Ja? Deswegen rege ich mich auch noch auf, sag ich mal, dass ich damals die Rakitic-Karte gekauft habe und nicht doch die 500 Euro für ein paar Messi-Autogramme in die Hand genommen habe. Ja.
Aber das Schöne bei Messi ist ja dann schon, also im Gegensatz zu den Rookie-Karten, sage ich mal, die ja heute auch sehr teilweise gehypt sind, wo du ja auch Summen zahlst, der Mann hat ja schon mal was geleistet.
So. Ja, das ist für mich auch ein absolutes Thema. Also ich hätte niemals, also eine meiner wertvollsten Karten, die ich jetzt habe, sag ich mal, die war zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekriegt habe, nicht viel wert, habe ich gegen Ansu Fati Karten getauscht, der ja auch, sag ich mal, in seinem Rookie-Jahr ein tierisch gehypter Spieler war, ja, wo alle gesagt haben, das wird der nächste Weltfußballer und weiß der Geier was. Und ja, er hat viel Potenzial, aber deswegen bin ich nicht bereit, sag ich mal, für so einen Spieler solche Unsummen dahin zu legen. Und dann hat mir damals einfach einen Trade gefunden. Und sag ich mal, fairerweise muss man sagen, ich mag es ja eigentlich nicht, sag ich mal, wenn es dann Gewinner oder Verlierer aus einem Deal gibt, ja, sondern es sollte für beide Seiten am Ende passen. Aber sag ich mal, wenn wir von dem Trade Value damals von 3.000 Euro ausgegangen sind, sind seine Karten jetzt noch 300 wert und meine 15.000, 20.000 Euro. Mhm. So, ja. Und sag ich mal, dieses Rookie-Ding im Fußball verstehe ich es ohnehin nicht, sag ich mal, weil zum Teil dann, nur weil Panini diese Spieler das erste Mal druckt, eben dann auf irgendwelche Karten von 32-jährigen Spielern ein Rookie-Emblem gedruckt wird, wo ich sage, ist doch völliger Humbug. Genauso wenig verstehe ich es natürlich in Amerika, warum ein Justin Herbert oder ein Joe Burrow oder ein Mac Jones für Millionen, und da reden wir ja wirklich, ich glaube, die Justin Herbert ging für 1,8 Millionen weg, die One-of-One aus Immaculate oder aus National Treasures, bin mir nicht sicher. Aber Justin Herbert hat noch nichts erreicht. Ja. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er überhaupt schon mal die Playoffs erreicht hat. Von daher für mich nicht nachzuvollziehen. Ja. Aber ich glaube, da sind wir Europäer, da ticken wir auch grundsätzlich, glaube ich, einfach anders. Ja. Dem Einzigen, dem ich jetzt im Fußballbereich so sage, ist Haaland, wo ich sage, das ist einer, wo ich sage, da kann ich ein Stück weit nachempfinden, dass seine Rookie-Karten für viel, viel, sehr viel Geld weggehen, weil er für mich einfach nachgewiesen hat, dass er einfach ein Ausnahmetalent ist. So. Sein Wechsel nach England, hätte mir ja jeder erzählen können. Und ich hätte auch geglaubt, dass er dort einschlägt, aber nicht so. Also die Quote ist ja erschreckend, also muss man wirklich sagen.
Ja, das ist der Markus des Fußballs, ne?
Ja, vor allem.
Also, wenn man es so ausdrücken will. Ja.
Also wirklich.
Den Vergleich, den kann man durchaus
bieten. Das ist einfach Qualität.
Ja. Und von daher, sag ich mal, war mir immer klar, ich würde nur Geld in Spiele investieren, die schon nachgewiesen haben, dass sie zu den Größten ihrer Sportart gehören. Ich kann verstehen, dass ein Brady bei seinen Karten viel wert ist, ja, weil wenn jemand 7-mal den Super Bowl gewonnen hat und wenn man weiß, sag ich mal, wie das ganze Sportsystem in Amerika funktioniert und wie man es schafft, sag ich mal, über Jahre auf diesem Niveau konstant gut zu spielen und obwohl man vielleicht nicht die besten Rookie- und Nachwuchsspieler kriegt, trotzdem immer vorne mit dabei zu sein, dann ist das für mich einfach beeindruckend. Und ich kann auch verstehen, dass Steph Curry, LeBron James und Michael Jordan Karten immer ihren Wert haben, weil auch die einfach gezeigt haben, dass sie einfach zu Ausnahmetalenten ihrer Sportart gehören. Ja.
Ja.
Und auf der anderen Seite finde ich es auch immer schön, sag ich mal, dass es diese Goat-Debatten gibt. Ja. Sag ich mal, viele Kommentare, viele Diskussionen haben mir natürlich auch schon ja, schöne Abende beschert, wenn ich dann über Messi und Ronaldo, Jordan oder LeBron Diskussion verfolgt oder ja sogar geführt habe. Ja. Das ist ja nicht jetzt nur im Hobbybereich, sondern auch im Privaten. Ja.
Nee.
Ja. Aber ich glaube, dass Messi am gestrigen Abend jetzt vielleicht diese Diskussion zumindest mal für unsere Generation beendet hat. Ja.
Das wollte ich aber gerade sagen. Das ist glücklicherweise geklärt, das Thema jetzt.
Ja. Also ich muss auch, und ich sag ich mal, natürlich hat man, wenn man Messi-Fan ist, natürlich dann gibt es eine Rivalität mit Ronaldo. Aber auch da muss man einfach sagen, ich meine, wenn man mal allen Sport beiseite lässt, ist auch er einfach ein Ausnahmetalent, der auch über, und das reden wir schon, Jahrzehnte einfach gezeigt hat, was man einfach mit Einsatz, Wille, ja auch Disziplin, Einsatz, da einfach leisten kann. Also das, sag ich mal, war selber früher Sportler und das ist schon beeindruckend, sag ich mal, wie man sich selbst auch über so viele Jahre auf einem so brutal konstant guten Niveau halten kann. Ja. Also muss man einfach sagen, ja, er ist einfach auch dieser Typ, mein Körper ist ein Tempel und hat wahrscheinlich da in den letzten 20 Jahren auch vieles verzichtet und da kann man menschlich nur Respekt abzahlen. Ja. Aber fußballerisch war Messi schon immer für mich schöner anzuschauen, weil er neben Toren natürlich auch andere Sachen auf dem Platz macht, die so, glaube ich, keiner kann. Und ich glaube, die WM hat es auch einfach nochmal gezeigt. Auch wenn für meinen Geschmack ein bisschen viele Elfmeter dabei waren insgesamt.
Ja, wobei der Schiedsrichter, muss ich sagen, gestern so für mich schon, also eigentlich einen guten Job gemacht hat. Ne? Also
nee, der war gut. Aber jetzt sage ich mal, auch der um Spiel um Platz 3, wenn man da jetzt halt. Da kam es natürlich vor, dass das so eine Konsensentscheidung war. Da nehmen wir jetzt halt einen Schiedsrichter aus Katar, der wenig internationale Erfahrung hatte und dann teilweise schon auch ein bisschen überfordert gewirkt hat. Ja. Aber ja, ich glaube, das war nicht die einzigste Diskussion, die rund um die WM in den letzten Monaten oder Wochen auch stattgefunden hat.
Ja. Echt? Ich habe nichts mitbekommen.
Ich auch nicht, aber ich habe nur gehört, dass es zum Teil berechtigt war.
Mann, Mann, Mann. Ja, geil, ey. Also nochmal herzlichen Glückwunsch zum WM-Titel, ne? Habe ich ganz vergessen zu sagen, Tobias.
Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich fühle mich tatsächlich, als hätte ich.
Hast du so einen Umhang gekriegt?
So einen schwarzen, durchsichtigen.
Hast du einen schwarzen Umhang gekriegt?
Ja, ne. Also da muss ich sagen, das ist wieder so einer der Diskussionen, die man rund um die WM gerade angesprochen haben, weil das war. Dann schon wieder grenzwertig und für mich auch einfach
ich,
total übers Ziel hinausgeschossen.
Ich denke immer in so einem Moment, ne, wenn du jetzt Messi bist, so und dich informiert keiner darüber, was hier jetzt passiert, dann drückt dir einer das Ding in die Hand. Und du denkst, okay, wenn ich das jetzt nicht nehme, beleidige ich zum Beispiel jetzt irgendeine Kultur. Ja. Weißt du ja nicht. Du denkst so, wenn ich das Ding jetzt wegschmeiße, bin ich dann der Arsch der Nation hier quasi. Dann ziehst du es erstmal an.
Definitiv und so. Also das darfst du eigentlich auch mit einem Spieler nicht machen, weil, wie du sagst, so, auf der einen Seite willst du da niemanden beleidigen? Auf der anderen Seite gab es im Vorfeld der WM so viele Diskussionen über Werte und Einstellungen, die ich persönlich auch nicht teilen kann. Ja, und deswegen habe ich auch echt in der Vorrunde versucht, wenig Spiele zu gucken. Und dann zwingst du dem Spieler aber quasi auf, indem er so eine Kutte anzieht, dann irgendwie auch der Welt zu zeigen, so, oh ja, ich teile diese Werte, weißt du? Und das ist das, was so ein bisschen suggeriert wird, was ich aber unterm Strich natürlich nicht glaube, dass er es tatsächlich auch macht. Ja. Aber.
Der wusste überhaupt nicht, was das bedeutet, glaube ich. Also,
Ja,
dem drückt da einer so ein Negligé in der Hand und sagt, hier, du siehst doch
nee.
gut darin aus, mein Freund.
Wenn du auch in dem Augenblick, so weißt du, da kriegst du ja gar nichts mit, so du willst diese Hände an diesem Pokal halten und dann macht dir, fummelt dir da einer am Rücken rum und sagt, ja, halt, aber jetzt mach schnell, damit ich ja nicht den Pokal hochhalten kann. Ja?
Ja, das war stark.
Aber auch das war, sag ich mal, nur eine der Lächerlichkeiten. Ich meine, ich fand auch Harry Kane, wenn er seine 600.000 Euro Rolex Daytona Rainbow zum Protest anzieht.
Ja, auch stark. Ja. Ich
Ja.
fand gestern Macron am besten. Das war mein Highlight. Immer schön nah dran an Mbappé.
Ja,
Manndeckung gemacht hinterher da.
und der hatte ja richtig Bock. So. Der,
Und Mbappé immer nur
der,
so.
der.
Ja. Ja. Ach, geil, ey. Schön noch einen
Ja.
Tick Politik mit reingebracht hier zum Schluss im Podcast, ey. Geil.
Ja,
Auch wichtig.
ich habe mir da schon überlegt, so, ich hätte mir die Merkel da unten jetzt und dann Scholz auf dem Spielfeld da unten gut vorstellen können, wie die unsere Spieler da umarmt.
Ja.
Ja,
Olaf, ey.
das ist irgendwie, irgendwie in anderen Nationen ist da ein bisschen lockerer, hab ich das Gefühl gehabt. Aber ja, da waren wir diesmal leider sehr, sehr weit von entfernt, sag ich mal, im Finale zu sehen.
Das stimmt, das stimmt.
Das war
Einen
stark.
letzten Link nochmal zu den Karten. Ist bei dir eine wichtige Frage? Am Freitag unter Weihnachten, oder nicht am Freitag, aber da unter Weihnachtsbaum die Panini Eminence World Cup Box zu finden? Oder sagst du, nee, die ist mir zu teuer? Und die,
Wahnsinn.
ja.
Also, ich habe tatsächlich mal angefragt, so, was so eine Box kostet, aber wir reden da zwischen 20.000 und 25.000 Euro, die für 10 Karten haben wollen. Ja. Auch da kann man dann einfach einen Dreisatz machen. Jede Karte, die drin sein muss, muss mindestens 2.500 Euro wert sein. Da glaube ich nicht so arg dran. Ja, weil, sag ich mal, wenn das Produkt World Cup Stars heißt, ja, und ich finde da Leute wie Yunus Musa oder Ricardo Pepi, die noch nie eine WM gesehen haben, dann wird es da viele, sag ich mal, Rohkrepierer geben, die 2.500 Euro durchschnittlichen Value, den ich brauche, um das zu refinanzieren, niemals im Leben erreichen werden. Und habe auch jetzt witzigerweise gerade im Vorfeld vorher mal geschaut, bei einem guten Freund, der in Amerika, der auch breakt, sind heute die ersten Pick Your Player, weil von Teams sind wir mittlerweile schon weit entfernt.
Krass, das habe ich gestern auch gehört, dass es da schon Player-Spots gibt. Das wusste ich
Dann habe
gar
ich mal geguckt, was der Messi Spot kostet. Der ist jetzt kombiniert mit Gabriel Batistuta. Aber der kostet alleine für die 10 Karten 3.000. Also ich zahle 3.000, um eine marginale Chance zu haben, eine Messi-Karte zu kriegen. Ja. Und dann muss man fairerweise auch sagen, ist es optisch nicht 100% mein Fall. Ja. Also ich finde so diese Katar-Optik im Hintergrund ist jetzt nicht so meins. Und ich persönlich verbinde Eminence immer mit dunklen Karten und goldenen Autogrammen, weil das ist das, was ich kenne, auch aus anderen Sportarten. Und da sind sie mir jetzt auch einfach von der Optik und vom Design zu arg abgewichen. Und dann, und wie gesagt, der Preis ist ja Wahnsinn. Also da kann ich mir nicht vorstellen, sag ich mal, dass das so gut laufen wird. Wobei es gibt immer Verrückte, die in jedem Break partizipieren, aber da muss ich dann auch sagen, muss für mich dann auch die Vernunft siegen, dass man einfach sagt, okay, also wenn ich jetzt unendlich Geld habe, dann gehe ich auch ins Casino und sage schwarz oder rot. Ja. Aber da habe ich halt 50% Chance, das Geld zu gewinnen. Und da habe ich halt eine Chance von 1 zu, was ich einen 200 Spielern, die sich in dem Produkt finden, dass da eine Messi-Karte drin ist von 10. Ja. Es ist, ja. Auch schade, sag ich mal, dass man als Sammler, beziehungsweise auch, und selbst wenn du es aus Investmentgründen machst, dass man quasi da nicht mehr zu humanen Preisen an die Ware kommt. Ich meine, du hast ja selber, glaube ich, letztes Mal bei dir gesagt, wo du gebreakt hast, du würdest auch mal gerne einen Case Break machen, aber du musst natürlich erstmal bei den Preisen dann halt auch Leute finden, die dann die Spots nehmen, ja. Um dann so ein Produkt aufzumachen. Ja. Und da finde ich, und das ist halt gerade auch in Deutschland für mich immer so ein Thema, da ist es immer schwierig. Die Leute haben immer sehr hohe Preisvorstellungen, wenn es ums Verkaufen geht, aber im Gegenzug nicht oft bereit, viel Geld zu investieren.
Ja.
Wenn es natürlich geht, zum einen die Produkte zu kaufen oder an dem Break teilzunehmen.
Ja.
Und das macht es ein bisschen schwierig insgesamt, glaube ich.
Ja. Völlig
Und von
richtig.
daher, Eminence,
Halt aus.
dieses Jahr leider nein. Vielleicht kommt man über Umwege dann später mal an die eine oder andere Karte, aber
Ja,
grundsätzlich
du
keine
kannst,
großen Bestrebungen in die Richtung.
wenn du Postbote bei USPS bist, ne, da gibt es immer Karten. Viele wissen das nicht.
Also tatsächlich sollte ich beruflich mal umschwenken. Ja? Also
Ja.
ich merke so, dass dieses Homeoffice, ja, nur dazu führt, dass ich mehr und mehr Karten kaufe. Und dabei müsste ich nur Postbote sein, um mehr und mehr Karten zu kriegen.
Ja, jetzt haben wir es. Also, wir
Ja,
halten fest,
aber.
Mini-Displayer müssen wieder auf den Markt. Ganz wichtig. Und Postbote.
Dreisatz ist wichtig.
Dreisatz ist
Warum
wichtig.
habe ich heute gelernt?
Und?
Dreisatz ist heute eine wichtige Formel, die man öfter mal nutzen sollte
Und ich
bei,
habe noch
bei.
notiert, man muss gönnen können. Das fand ich auch sehr schön.
Gönnen können, ja. Ja,
Das
definitiv.
sehr
Also,
krank.
ja, tatsächlich ist es ja so. Wie oft hat man an dem Break teilgenommen? Fünfmal hintereinander. Und der sechste sagst du irgendwann mal, okay, jetzt musst du mal die Vernunft walten lassen. Und im sechsten kommt genau die Karte, auf die du immer gewartet hast. Und wenn du dich dann darüber aufregst oder nur sagen, Missgunst gegenüber den Leuten dann entwickelst, die dann das Glück hatten, dann wirst du ja selber nicht froh und dann. Macht das Hobby auch nicht das Spaß, das es ja uns allen eigentlich bereiten sollte. Auch wenn man nicht verleugnen darf, dass natürlich mittlerweile schon auch gewisse wirtschaftliche Interessen da zumindest latent auch mitschwingen.
Ja. Tobias, vielen, also von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank. Ich habe mich heute sehr oft wiedererkannt, muss ich sagen. Gerade in der Story, wo du uns mitgenommen hast auf dem Weg ins Hobby, was das Thema, das hat man mir vielleicht eingesehen, was mit Thema Hanuta zu tun hat, Sammeln, Panini-Bilder und so weiter. Wie du das gemacht hast, wie du es bildlich dargestellt hast und auch wie du das ordentlich zu Hause aufgestellt hast, habe ich mich tatsächlich sehr, sehr gut auch wiedererkannt. Und vor allen Dingen auch danke fürs Mitnehmen in deine Sammlung heute. Wie du vorgehst, muss sagen, ein vernünftiger Weg. Dreisatz auf jeden Fall. Und ja, also vieles heute wieder mitgenommen. Vielen Dank dafür.
Vielen, vielen lieben Dank auch an euch. Hat mega Spaß gemacht. Ja, macht es so weiter. Ich glaube, können nur alle im Hobby in Deutschland davon profitieren. Ja.
Danke, danke.
Von daher eine schöne Weihnachtszeit
Ja.
und natürlich einen guten Rutsch dann ins Jahr 2023. Und dann natürlich 100.000 Abonnenten nächstes Jahr.
Ja, das
Hoffentlich auf
gut.
Ebene.
Das machen wir so.
Also,
Schreibe ich auf,
dann macht's
100.000
gut.
Abonnenten. Danke.
Macht's
Ciao.
gut.
Ciao.
Ciao, ciao.